Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Das ist gekochter Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich anfangen.
Kau und Schluck.
Du schmeckst mit, bist doch gar nicht.
Du denkst, es wäre aufschlicht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und Schluck.
Kau und Schluck.
Hallihallo von der Riverside, Zimmer 20, Speicher 7 mit
River.
Mit River Paul
River.
Und River Dennis.
River Paul und Side Dennis.
Ja, das ist ein extrem guter Ausblick heute, panoramamäßig.
Guck mal, Sonne kommt sogar.
Ja, es hat irgendwie was sehr Inspirierendes, Paul. Ich könnte mich jetzt hier den ganzen Tag vor dieses Fenster setzen und ein Buch schreiben oder so. Ich fühl hier irgendwie so Vibes, dass ich hier sehr kreativ sein könnte. Ich meine, wir sind ja auch kreativ, wir machen einen Podcast.
Ich könnte mich jetzt ins Bett legen und eine Runde glotzen.
Wobei, ja, ich finde dieses, wir hatten es ja mal, als wir hier schon mal rumgeführt worden sind, hatten wir es ja schon mal über die zwei Bilder, die hier hängen.
Das ist super, ne?
Das ist getrockneter Hanf, ne?
Das ist auf jeden Fall Hanf, hier würde ich auch sagen.
Ja.
Aber das sind so, das sind getrocknete Zweige mit Wurzelwerk und Blättern und vielleicht auch kleine Knospen und die sind so auf Stoff und dann platt gedrückt mit einer Glasscheibe. Das ist ein exquisiter Wandschmuck, muss ich sagen.
Ich finde es sehr schön. Also
ja.
Es ist auf jeden Fall auch sowas, wo man sagt, das kann man bestimmt auch ganz schnell selbst machen, aber das geht auf gar keinen Fall. Das, früher hat man ja manchmal so Blätter in eine Buchseite gelegt und die trocknen lassen.
Ja.
Wir hatten es ja letzte Woche davon mit Essen um zu reisen und Reisen um zu essen. Und da habe ich ja erzählt, dass wir im Delapre waren oder in Zwolle,
in einem
Drei-Sterne-Restaurant bei Johnny Burr. Und Fakt ist, ich habe in derselben Woche, wo wir recorded haben, habe ich einen Passport gefunden. Es gab so einen Reisepass, den hast du bekommen dort im Restaurant. Also wirklich wie so ein Dokument. Und da war auch so ein getrocknetes Blatt drin gelegen. Und da stand, also das ist ziemlich geil gemacht gewesen. War so Dokumentengröße, ich sag mal, ein bisschen größer wie ein Personalausweis, aber aufklappbar wie so ein Reisepass. Ne? Und da waren dann die Bilder drin von den MitarbeiterInnen. Ihr Alter, ihre Herkunft und was sie dort machen in einem Restaurant. Das ist ziemlich geil. Und dann noch die Produzenten. Und fand ich sehr schön. Und das war halt witzig, weil ich das in derselben Woche irgendwie ausgepackt hatte. Mhm. Und da auch so ein getrocknetes Blatt drin war. Irgendwie komische, der Kreis schließt sich, würde ich sagen.
Super. Super.
Der Kreis schließt sich. Was hast du so erlebt, Paul? Wie war deine Woche?
Ja, wir haben uns ja gesehen, Mittwochabend. Es war sehr schön übrigens. Ich bin noch ein bisschen versackt tatsächlich am Mittwochabend.
Nach dem Odeon
Wir noch ein Siefer darüber.
Genau.
Und habe Hallo gesagt, da war aber nicht so viel Betrieb. Mittwoch war ein bisschen lauer Abend. Auch nicht schlimm. Gibt's auch, gehört dazu. Und dann habe ich, ich hatte ja erzählt, dass meine Frau krank war.
Genau.
Und mein Sohn auch. Und ich war Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch eigentlich nur zu Hause. Der Mittwochabend war der erste Abend seit 6 Nächten, dass ich mal wieder in der Firma war. Weil zu Hause eben so der Punk abging. Und dann habe ich am Donnerstag früh entschieden, also als nachdem ich nochmal beim Arzt war mit dem Kleinen, um ihn abhören zu lassen, um eine Pneumonie auszuschließen, also Lungenentzündung, habe ich ihn zu meinen Eltern gebracht in Schwarzwald.
Ja, mit dem Zug, ne? Wolltest du fahren?
Ich wollte mit dem Zug. Oh ja, ich habe doch letztes Mal schon so über den Zug abgehatet. Ne?
Ja,
ja, der Zug ist natürlich ausgefallen am Donnerstag.
Oh nein.
Ja, klar. Na, Logo. Und auch die Bahn hat mir dann das Rückfahrticket nicht, also das Hinfahrticket haben sie mir erstattet, aber der Rückfahrticket haben sie gesagt, nee, der ist ja gefahren, der Zug. Ich sag, wie ist er gefahren? Ja, der ist ja gefahren von Offenburg nach Mannheim wieder. Ich sag, ja, da saß ich aber nicht drin, weil der erste so ausgefallen ist. Ach so, ja, warten, müssen Sie mal beantragen. Naja, gut, egal, nicht aufregen. Am Montagmorgen. Nee, ich habe dann gearbeitet. 3 Nächte in Folge. Volles Programm. Richtig Druck drauf gerade. Mitarbeiter krank. Volle Bars. Da,
man kennt's, ja, ne? So man kennt's. Ja, der Glühwein. Ich wollte noch was zum Glühwein sagen, weil du hattest mir den ja versprochen. Und wir sind danach ins Odeon. Und das war ein sehr, sehr guter weißer Glühwein.
Freut mich.
Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand auch im Odeon, das hatte so eine richtige warme Wohnzimmeratmosphäre, als wir da gestanden sind. Mhm. So von dem ganzen Feeling her. So die Temperatur, das Licht, die Stimmung, der Glühwein.
Hat gepasst.
Das hat sehr gut gepasst, ja.
Ja, sehr gut. Ja, am Samstag waren da 3-mal so viele Leute drin. Samstagabend war abnormal voll. Aber war cool, hat Spaß gemacht.
Auf jeden
Vielen
Fall.
Vielen Dank an alle, die da waren. Nee, das war mein Wochenende. Ich habe gearbeitet. Ist unromantisch, wie es ist. So.
Oh, ich war ja Freitag auf Mitarbeiterausflug, MitarbeiterInnenausflug, Weihnachtsfeier on fire mit Sally und Team, Silicon Valley Team. Wir waren im Europapark in Rust.
Ach, schön.
Das war ein sehr, sehr schöner Tag. Muss ich sagen, das war, wir hatten, Treffpunkt war 8.45 Uhr in Silicon Valley, 9 Uhr Abfahrt mit dem Reisebus, der war auch voll, nur so mal um zu wissen, wie viele Mitarbeiter da mit sind. Es war so eine Stunde 45 Fahrt.
Ja, ist schon ein Stück von hier, ne?
Mhm, aber
obwohl Waghäusel ist ja noch ein bisschen.
Genau, also von hier sind es 2,5 Stunden von Waghäusel, 1,45 circa. Und es war so richtig giesiges Wetter, ne? Es war nebelig, so ein bisschen trüb, sage ich mal. Und dann waren wir so um 10 Uhr dort und die Sally, also ist irgendwie alles geregelt worden. Wir wussten, es gab so einen Ablauf, den wir hatten und dann gab es erstmal in so einem Hotel, in so einer Lounge gab es Frühstück und dann haben wir da gefrühstückt und dann hatte die Sally noch irgendwie so eine Vorlesung von einer Schulklasse, die hat es gleich kombiniert, ne, Business. Ein bisschen. Und dann hatten wir den ersten Treffpunkt an der Blue Fire. Das ist, glaube ich, die schnellste Achterbahn.
Die ist die dort schnellste, ja.
Und dann haben wir uns dort getroffen, dann hieß es aber, es geht nicht, weil heute war die erste Nacht, wo es gefroren hat und die Schienen sind zu kalt. Mhm. Und es war bei einigen Geräten oder Fahrgeschäften so am Anfang, das hieß, wetterbedingt geschlossen. Und wir waren ja so früh da und dann haben wir gedacht, ja, das ist jetzt irgendwie doof, wenn jetzt irgendwie nichts offen hat, was machen wir denn dann den ganzen Tag? Gut, dort sind so Winterdörfer aufgebaut mit Weihnachtsmärkten und Schlittschuhbahnen und dies und das. Im Endeffekt haben wir dann aber eine Alternative bekommen, weil wir hatten da so 3 Mitarbeiterinnen vom Europapark an der Seite, ab und zu. Die haben uns dann so Fastlane-mäßig da durchgelassen. Und dann konnten wir da so in der 30er-Gruppe diese Voltan, das ist so eine Holzachterbahn, zuerst cool. Mal fahren, ja. Genau.
Schweizer Bobbahn ist bestimmt auch gefahren.
Bin ich zum Schluss gefahren, aber da habe ich Kopfschmerzen bekommen, weil die so rüttelt. Die ist so ganz alt und hat es mir hier hinten so im Kopf gerüttelt. Ja, und dann war halt so der ganze Tag irgendwie so verplant und es war wirklich wunderschön. Wir waren dann abends noch essen dort in einem Hotel.
Welchem Hotel?
So ein italienisches Thema.
Ja.
Ja.
Okay, weiß ich aber auch nicht, wie es heißt.
Ich habe es auch vergessen. Und ich bin ja gar nicht so der Achterbahn-Freund. Aber an dem Tag war ich irgendwie, habe ich gedacht, ich traue mich mal, die Blue Fire zu fahren, die Silver Star. Hat aber nicht so ganz zeitmäßig funktioniert, leider. Sonst hätte ich es gemacht, weil wir hatten um 17 Uhr noch so eine Eislauf-Show, die wir uns angucken konnten, sollten. Ich dachte halt, dass wir gebunden sind da dran. Oder viele dachten das, dass das so Teambuilding-mäßig ist, dass da alle auftauchen müssen. Es waren aber nicht alle da. Die anderen sind dann nach der Bahn gefahren. Und wir saßen halt so in dieser Schlittschuh-Show, First Row, ne? So direkt die ganzen EisläuferInnen vor uns gehabt. Ja, ich finde sowas ein bisschen kitschig, aber die haben schon einen guten Job gemacht, muss man sagen. Also es ist nicht so ganz meine Welt, aber ich respektiere, toleriere und honoriere diese Arbeit, die dahinter steckt. Weil das ist ja auch voll, guck mal, die machen das 3-mal am Tag oder so, ne? So eine Show und dann laufen da so dann die Leute da umsonst in diese Show rein und gucken sich das an und klatschen halt, weil sie klatschen müssen und gehen wieder raus. Das
oder ist so zwischendrin
ist
oder so.
Ja, genau, ist total undankbar für die Stars und KünstlerInnen, die da performen müssen.
Ja.
Ja, ja, das war ein ziemlich schöner Tag und da habe ich auch schon direkt was für das Produkt der Woche. Machen wir die Augen kurz.
Oh, okay.
Das Produkt der Woche.
Unbezahlte Werbung.
So, ich reich dir das rüber. Ja, schnell. Die Hand hast du, okay. Es ist du kannst dann riechen, es wird dir nichts bringen, und du kannst aber fühlen, wird dir auch nichts bringen. Du kannst eigentlich mal eine Vermutung vielleicht äußern, aber ich würde dich relativ schnell aufklären.
Ja, das kann man auseinanderfalten. Ist eine Broschüre.
Ja, genau.
Könnte eine Broschüre
von... Es ist einfach eine Broschüre.
Weiß ich nicht, von... Ja, ich habe die Augen aufgemacht.
Du hast die Augen aufgemacht,
ja. Erzähl mal.
Und zwar, und das ist unbezahlte Werbung, aber lieber Europapark Krust, falls ihr das hören solltet, auf welchem Weg auch immer, der Paul und ich, wir sind natürlich jederzeit bereit, bei euch mal vorbeizukommen und das ganze Ding mal... sehr gerne zu testen und darüber hier im Podcast zu reden. Falls ihr uns dort gerne sehen wollt, könnt ihr euch gerne melden. Ansonsten kommen wir vielleicht einfach so mal vorbei. Denn es gibt ein neues Restaurant im Europapark. Das nennt sich Adrenalin. Ist zwar kein wirkliches Produkt der Woche, aber ich würde den...
Wie so ein Flyer ist auch ein Produkt.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Monster, Teil von dem ich... seltsamerweise vorher noch nie gehört hatte. Ich hatte am Tag, bevor wir in den Europapark gefahren sind, YouTube angemacht und habe geguckt, so Europapark eingegeben, weil ich einfach wissen wollte, was ist denn dort, was mich gerade so interessiert.
Aber du kanntest den Europapark vorher schon.
Ich war da auch schon als Kind. Also, ja, eben, ne? Aber ich dachte, vielleicht gibt es irgendwie was Neues oder so, von dem ich noch nichts wusste. Ich war das letzte Mal vor 6 Jahren dort. Mhm. Und da war ich im 2-Sterne-Restaurant im Amelite essen. So. Das war... Also die haben gastronomisch schon viel dort zu bieten im Europapark. Und jetzt haben die dieses Ding dahin gebaut, das Adrenalin heißt. Also man könnte auch sagen, Adrenalin hört sich nicht so gut an, aber Adrenalin.
Adrenalin.
Adrenalin. Also so wie Adrenalin, nur mit Eat, wie Essen. Und das ist so ein interaktives Restaurant. Die verraten da auch nicht viel drüber. Und in diesem YouTube-Vlog waren da auch 2 Menschen essen und die durften da auch nicht alles filmen. Das heißt, es ist sehr mysteriös und geheimnisvoll gehalten. Ich kann dir aber erzählen, dass dort die Sitze bewegen sich und fahren durch verschiedene Themenräume. Und das ist sehr, sehr spannend, wie ich finde. Es ist schon so, dass es Fine Dining ist und ich würde auch sagen, dass die Richtung Stern gehen wollen. Ich kann jetzt nur mutmaßen, ne, weil ich ja auch wenig darüber weiß. Ich habe jetzt auch nur diese Broschüre und diesen einen Vlog gesehen.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall hochpreisig. Und
195 habe ich gerade
gesehen. Das Menü, ja. Aber ich finde, wenn das vom Essen her auf dem Niveau ist von einem Stern und du hast dieses Monster, wo Energie braucht ohne Ende, finde ich diese 195 Euro noch schon sehr gerechtfertigt.
Ja gut, ich meine, also Energie, Monster und auch Überpark, das sind natürlich Dinge, die sich ausschließen, so, ja. Also das ist halt, ich kenne das ja auch schon, also ich bin ja da in der Ecke auch aufgewachsen, war da früher die Familie Mack, war auch teilweise Klienten bei meinem Papa mit ihren Kindern und so. Okay. Ich war da früh als Kind, hatte immer Freitickets und ich durfte da auch im Winterprogramm hin und so. Also ich war da schon super oft. Und finde das schon auch ein coolen Freizeitpark so. Aber das ist schon Wahnsinn, was die da aus dem Boden stampfen. Und also würde mich auch mal interessieren, weil es ja schon natürlich das gastronomische Angebot ist ja sehr vielfältig. Die Basis ist ja jetzt nicht so gut, muss man ja auch mal sagen. Also das ist natürlich, erfüllt den Zweck. Das meine ich damit, so die Pizza und die Pasta und so, was da halt so gibt. Mhm. Das ist jetzt für uns als Feinschmecker oder als Köche auch oder ne, Leute, die sich mit Lebensmitteln auseinandersetzen, jetzt nicht irgendwie, dafür geht man nicht hin, das will ich damit sagen. Ne?
Ja.
Aber es gibt ja schon auch die Bars teilweise, was da auch an Getränken verkauft wird oder an Cocktails und so. Das ist schon, da geben sich die für richtig viel Mühe.
Ich finde, dass die sich allgemein sehr viel Mühe geben, muss ich sagen. Also ich hab das so ein bisschen auch beobachtet und da war echt viel Angebot.
Ja.
Und halt, also ich glaube schon, dass da Leute auch nur zum Essen hingehen.
Mhm.
Also gerade wegen dem Amelite Restaurant 2 Sterne und jetzt dieses Adrenalin. Und darauf wollte ich eigentlich, ich wollte eigentlich sagen, dass wir da mal hin müssen. Mich würde das auf jeden Fall mal interessieren. Es ist halt, weil das ja auch so ein bisschen Thema der Folge heute sein wird, Erlebnisgastronomie. Es ist richtige Erlebnisgastronomie. Und das ist so das Neueste, glaube ich. Ich glaube, die wollen das auch so ein bisschen weiter, so Franchise-mäßig in ganz Europa dann mal machen. Weil ich habe nämlich so, und das war total weird, bei YouTube so ein Image-Video gesehen vom Adrenalin von vor 2 Jahren oder so, wo die einen Küchenchef suchen. Aha. Es gibt ein YouTube-Video, wo ein Küchenchef gesucht wird für dieses Restaurant. Und das war aber, also... Ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber das war schon ein seltsames Video, um für dieses Restaurant die Stelle zu besetzen.
Okay, wie viele Gänge sind das, weißt du das?
Ich glaube 8 Gänge aktuell.
Aber hier stehen nur 4 drin.
Ja. Du hast jetzt hier so irgendwas mit Umami und so stehen, gell?
Ocean, Umami, Universe,
ja.
Incarnation.
Ich glaube, das sind die Themenwelten, die du hast in diesen Räumen, soweit ich weiß.
Aber da steht auch ein Gericht dabei.
Ja?
Also, ne, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es ein Gericht ist. Also bei Ocean steht Meeresfrüchte, Plankton, Champagner. Das ist jetzt nicht viel, sagt jetzt nicht viel, aber 195 Euro sollten schon auf jeden Fall mehr als 4 Gänge sein.
Es sind 8.
Okay,
8 ziemlich Gänge. Sicher, aber es ist halt wirklich so interaktiv. Du fährst in die Räume, es ist visualisiert, es ist, ich würde sagen, 5D-Erlebnis. Und das ist ziemlich spannend. Hast du sowas in der Art schon mal irgendwo erlebt? In einem Restaurant, in einer Bar, die so interaktiv war?
Ja, es gibt natürlich, also Restaurant, nein. Also so dieses, so Themenwelt, weiß ich nicht. Bin ich jetzt überrumpelt mit der Frage. Aber barmäßig gibt es natürlich ganz viele so Konzepte, ne, die so Speakeasy-mäßig funktionieren. Habe ich ja schon mal erklärt, was das ist. Ne? Also mit Zugangsbeschränkungen, aka es gibt kein Schild und du musst eine Klingel oder du musst klopfen oder so. Und da gibt es so ein paar Läden, so Paradiso, Barcelona zum Beispiel, wurde jetzt auch wieder gewählt. Ich glaube Platz 1, World's Best Bar. Da gibt es eine Zugangsbeschränkung, also du musst dich das so durch so, also du siehst halt nichts von außen, ne? Diese Erlebnissteigerung durch verschiedene Türen, durch die man durch muss. In New York gibt es eine Bar, das PDT, Please Don't Tell heißt die, auch weltbekannt, war auch mal World's Best, glaube ich. Aus der Bar habe ich tatsächlich auch einen Drink immer noch auf der Karte im Sieferle. Das war ein cooles Erlebnis, das ist in einem Hotdog-Laden. Und da muss man anrufen, reservieren und dann bekommt man einen Code per Telefon.
Ja.
Und dann ist eine Telefonzelle in diesem Hotdog-Laden und da muss man einen Code eingeben und dann geht so ein Schieber auf und dann guckt einer, what's your reservation? Sieferle 42, what time? Are you too late? Sorry, the table's gone.
Ich weiß, was ich meine. Joke gemacht, oder? 5 Minuten
zu spät, so ciao. Nee, wir haben natürlich einen Platz bekommen.
Okay.
Und dann geht eine Tür auf und läufst du so durch diesen Hotdog-Laden und kriegst danach aber halt 25 Euro Old-Fashions und du denkst so, okay, what a magical place, so, ja.
Okay, jetzt hat voll was Mafia-mäßiges, wenn der so mit dem Schieberegler da die Tür aufmacht.
Ja, das ist ja auch, das ist ja auch, also diese Speakeasy-Bars, ne, also Please Don't Tell PDT ist ja auch, spielt ja auch das Thema an, kommt ja aus der Prohibitionszeit in Amerika.
Ja.
Vor 100 Jahren war ja Alkohol verboten. Also man durfte ihn nicht verkaufen. Ich glaube, der Konsum war nicht verboten. Also zumindest nicht überall, es war aber der Verkauf. Das ist so wie mit Weed, weißt du so. Also der Konsum ist nicht verboten, aber du darfst nicht besitzen. So, ne?
Ja.
Also.
Ja.
Und dort hat man halt so Trinkstuben eingeführt, so im Keller oder im Hinterzimmer. Und da wurde dann halt konsumiert. Und das ist so dieses Prinzip der Speakeasy Bar, kommt aus der Prohibitionszeit in Amerika vor ca. 100 Jahren.
Das ist super spannend. Auf das Thema können wir gerne nochmal irgendwann tiefer eingehen, weil es auf jeden Fall ein wichtiges Thema ist auch.
Ja.
War in diesem Hotdog-Laden, der war bespielt, da waren auch Gäste drin und du hast auch Hotdogs essen können.
Du kannst auch in der Bar auch Hotdogs von drüben.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie der Hotdog-Laden heißt. Vergessen. Ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich da war, muss ich sagen.
Das ist geil.
Aber ist cool. Und da gibt es natürlich ganz viele, gerade in New York halt, in so einer großen Stadt, mit so vielen Leuten, so vielen Touristen auch, gibt es ganz, ganz viele Etablissements, die halt so ein bisschen versteckt sind. Auch Dead Rabbit war auch mal Weltnummer 1, also beste Bar der Welt auf einer dieser besagten Listen halt so.
Ja.
Und das ist eigentlich ein Pub.
Ja.
Also die weltbeste Bar, gehst du rein, denkst du, das ist ein Pub. Ich meine, ich wusste natürlich, dass es noch einen zweiten und einen dritten Stock gibt. So, ne? Aber beziehungsweise erster und zweiter Stock. Aber das ist ganz unten am Zipfel von Manhattan und eigentlich Financial District und aber dort, wo halt früher viel Iren gewohnt haben, ja. Wo halt so die Hafenarbeiter und so, die Werftarbeiter gewohnt haben. Und das ist ein Haus, das sind zwei Brüder, die machen dort halt so eine, die haben eigentlich angefangen mit so einem Pub und haben sich aber irgendwie so entwickelt und machen seit ein paar Jahren auch schon relativ lange eben noch so eine Speakeasy-Bar im ersten Stock. Und da musst du halt unten beim Bouncer musst du halt sagen, so, is there any chance we can get like first floor stuff so? Und dann sagt er, ah, no, man, no, no, we're full. Und dann, wenn du aber unten zwei, drei Guinness trinkst, oder unten haben sie auch gute Drinks, ne? Don't get me wrong, dann darfst du vielleicht irgendwann mal nach oben. Und ich war da zweimal oben und das war eine absolute Experience. Also wirklich toll, weil halt auch du hast so ein richtiges Desire nach diesem Ort. Du willst da halt hin. Die hatten immer tolle Cocktail-Menüs, so Comics irgendwie, Superhero-Comics mit so Geschichten drin, ja. Kannst du so durchlesen. Es gibt Scotch Eggs und so, also so ein bisschen Barfood, Pastrami und so, schon cool. Ja. Gute Küche auch irgendwie. Und ja, aber so das Prinzip der Speakeasy Bar, das ist mir durchaus bekannt. Dafür reise ich auch.
Ja.
Und das ist halt ne, so der Ehrfurcht, diese Ehrfurcht vor diesem Ort.
Ja.
Aber so, also essensmäßig, ich meine, im Noma war ich noch nie, wollte ich gerne, dieses Jahr wollte ich hin. Wir haben dann so ganz knapp noch so einen Lunchplatz verpasst, weil wir im Museum waren und da war kein Empfang drin. Da haben wir es halt erst nach 10 Minuten gesehen, da war es schon weg.
Ja, geht schnell.
Aber das soll ja auch so, ne? Also du warst ja schon da. Ich meine auch schon ein bisschen her, aber man, der Weg ist ja, man geht ja nicht einfach hin, kriegt die Jacke abgenommen, setzt sich, sondern man macht so eine Runde, ne? Erzähl mal, wie ist das im Noma?
Ja, genau. Also ich war vor 10 Jahren dort, da war es noch im alten Restaurant. Und es war für mich auf jeden Fall auch ein Highlight. Das ist eine andere Art von Erlebnisgastronomie, wie jetzt die Erlebnisgastronomie, auf die ich gleich noch hinaus möchte. Und zwar ist es halt das, wie du gesagt hast, du wirst, also dieses ganze Feeling, wenn du dort ankommst, und wir waren die ersten Gäste damals, und dann begrüßt dich das ganze Restaurant, die ganzen MitarbeiterInnen stehen da und sagen, hallo, so schön, dass ihr da seid, mäßig. Und du kriegst halt dort, da war das auch noch nicht so, dass die Köche an den Tisch gegangen sind damals. Zu der Zeit, da haben die das quasi so vorgelebt, dass auch die Köchinnen und Köche an den Tisch kommen und dir die Gänge servieren und am Tisch noch was machen, ne? Und du diese Verbindung zu der Küche hast. Das war für mich so das Erlebnis, das ich vorher so noch nie in einem Restaurant erleben durfte. Und wir sind dann da halt auch noch in die Küche geführt worden, in das Versuchslabor, auf das Hausboot, da war das damals noch, durften wir uns angucken, haben da alles erklärt bekommen. Und von daher war das ja auch nochmal so eine kleine abenteuerliche Fortbildung, die wir da in dem Restaurant hatten. Das war schon spannend. Was ganz anderes damals. Die wegen dieser Tür, wo du gesagt hast, in New York, das hatte ich in Barcelona, das Erlebnis. Und das ist auch so eine Art Erlebnisgastronomie im Enigma. Das gibt's nicht mehr, leider. Da war das auch so, da haben wir auch per Mail einen Code bekommen und haben dann den Code an der Tür eingeben müssen, damit wir da reinkommen in das Restaurant. Das war irgendwie, also man hat so das Gefühl, was ist denn, wenn ich jetzt diesen Code verschlampe, dann komme ich nicht ins Restaurant. Das war seltsam, aber wir haben es geschafft, wir sind reingekommen, dann bist du wie in so einem Raumschiff, in so auch so aus Beton mit so ganz viel, naja, die haben viel mit Licht gearbeitet und Design, erstmal durch so einen Schlauch und dann bist du in so eine Lobby gekommen, da hast du dein Aperitif genommen und schon die ersten Snacks, dann bist du in den nächsten Raum, hast dort was gegessen, wieder in den nächsten Raum, wo dann auch so eine Art Teppanyaki-Station aufgebaut war, wo du direkt dran gesessen warst, dann bist du wieder zurück ins Restaurant, hast da was gegessen, in den nächsten Raum wieder, also du bist echt 5-mal aufgestanden, bis du zum Schluss auch in einen extra Raum bist, wo dann die Bar war. Der dann komplett anderes Thema war. Also da haben sie dann auch ihre Schokolade selbst gemacht, da war dann, also es war ganz, ganz wild, ganz, 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 ganz wildes Erlebnis. Vom Essen her war es leider nicht so doll da, hat aber einen Stern gehabt, war vom Albert Adria unter anderem.
Ja.
Genauso wie es Tickets auch für mich, Erlebnisgastronomie, auch so verschiedene Stationen und auch so voll zirkusmäßig das ganze Restaurant, also wirklich Thema Zirkus, dass du da einfach so deine Speisekarte ist so aufgebaut, das ganze Interieur ist total wild und bunt und dann doch wieder Design dabei. Also es ist schwierig in Worte zu fassen, aber das ist so, auch was so Fine Dining angeht, ist sowas schon ein richtig, richtig spannendes Thema.
Ja. Im Europapark gibt es auch so ein Erlebnisrestaurant. Warst du da drin?
Mit der Achterbahn.
Ja, mit der Achterbahn.
Genau. Achterbahn-Restaurant. Das ist nämlich so mehr so das Hauptthema, was ein Erlebnisrestaurant
genau.
ist. Ne?
Also für den Normalverbraucher
genau,
so. Ne?
Genau, ja. Wir müssen ja nicht immer auf Fine Dining, aber genau. so ein Achterbahn-Restaurant, das interessiert mich halt so null.
Nee, mich auch nicht. Aber trotzdem war da einmal schon witzig.
Ja.
Also mit Kindern ist es witzig. Ja. Ich meine, mit Hugo war ich jetzt noch nicht da drin, aber früher so, auch mal Geburtstagsfeier oder so, kriegst du halt, sitzt an einem Platz, bestellst halt per iPad oder per Tablet oder wie auch immer und dann kommt halt so ein, über dir fliegen halt die ganze Zeit so die Essen rum und so, das ist schon amüsant.
Ne? Das kommt in so Töpfen, ne?
Ja, genau.
Ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, dass die das in der, die kriegen quasi ihre Order auf dem Bildschirm,
ja,
und wissen, was sie dann zubereiten müssen, packen das in einen Topf. Das ist quasi wie so ein Schnellkochtopf, damit es halt zu bleibt. Das wird dann in so eine Art Wagen eingespannt und wird dann die Schiene runtergejagt, also Achterbahn, gleisemäßig, an dem Platz zu dir.
Genau.
Es ist natürlich witzig, aber kulinarisch ist es halt für mich jetzt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, also ich würde es mit der Leni 100 Pro mal machen, so, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich das auch niemals machen würde, aber mir gibt es dann wahrscheinlich kulinarisch einfach nicht so viel.
Ja.
Ich frage mich ja, wo Erlebnisgastronomie angefangen hat. Und da habe ich vorhin mal drüber nachgedacht. Ist denn Erlebnisgastronomie schon sowas wie, gehen wir mal auch so ein bisschen weiter zurück, ein paar Jahre, vielleicht 100 oder so. So Zuckerwatte. War das schon Erlebnisgastronomie auf dem Rummel, auf dem Jahrmarkt, wenn quasi vor deinen Augen eine Zuckerwatte zubereitet worden ist? Ist das schon Erlebnisgastronomie, wenn eine Kokosnuss in im Wasserbad auf der Messe steht oder ein kandierter Apfel vor deinen Augen, gebrannte Mandeln, so Sachen. Ne? Also so Live-Cooking-mäßig,
ja,
ist das schon Erlebnisgastronomie. Muss ja irgendwo,
also Unterhaltung, ne?
Genau, ja. Irgendwo muss es ja angefangen haben.
Also so Rummel ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Also ich meine, so Rummel und Zirkus war ja vor 100 Jahren, wenn wir jetzt mal diese 100-Jahre-Grenze nehmen, war das ja schon Attraktion. Ne?
Genau.
Damals hat man halt noch irgendwie extra große Menschen und extra kleine Menschen irgendwie ganz schlimm dargestellt, stimmt, und Tiere wurden gequält. Ja. Gut, werden heute auch noch immer noch Tiere gequält im Zirkus. Auch kann ich bis heute nicht verstehen. Fand ich schon immer shit. Ja. Da irgendwelche Löwen und Tiger. Das fand ich immer blöd, schon als Kind. Aber das ist so dieses sich aus dem Hause bewegen und was erleben. Und das zusammen mit Essen und Trinken. Ich glaube, das gibt es schon Ewigkeiten. Das gab es schon bei den Ägyptern wahrscheinlich, weißt du? So irgendwie, da hat dann jemand auf offenem Feuer oder so, also zu Hause hattest du schon so eine Art Herd oder so, ja, weißt du, so irgendwie was, so eine Platte wo oder so, ich weiß nicht, zu alt bin ich nicht, aber ich glaube, das Weggehen und sich was angucken, das ist schon ein sehr altes Prinzip und finde ich auch, deswegen gehen wir ja auch weg, wir gehen ja auch nicht weg, weil wir irgendwie was essen, zu essen brauchen, sondern weil wir was essen wollen.
Genau. So. Das ist halt so die Frage, wo fängt der Spaß an und wo hört er auf? Ne? So, was ist so dein Go-To? Findest du es zum Beispiel spannend? Es gibt ja auch Restaurants, Erlebnisgastronomie, wo du eingespannt wirst und in, keine Ahnung, 105 oder 50 Meter Höhe, ja, dann dein Flying Dinner, ja, heißt
Flying
das.
Dinner,
ne? Das wäre für mich halt auch nichts.
Nee.
Weil, wie du weißt, ich muss sehr oft pinkeln.
Stimmt.
Und wie komme ich denn in so einem Restaurant wieder da runter? Das ist ja voll nervig für das Gesamterlebnis. Das geht auch, glaube ich, gar nicht. Die sagen so, jetzt nochmal hier aufs Klo
das
und dann fahren wir da hoch.
Das geht eine Dreiviertelstunde wahrscheinlich oder so da oben.
Nee, das geht länger. Das geht länger. Ich glaube, auf jeden Fall geht es länger. Das ist ja schon so ein Fünfgang-Menü, denke ich. Also ich habe da auch schon mal was drüber gesehen und ich meine, das ist nicht nur so ein, zwei Gänge und dann wieder runter, sondern das ist schon so ein abendfüllendes Erlebnis.
Warst du schon mal in Osaka hier in
Mannheim? Ja, ja.
Warst du schon mal da?
Ja, ist das Erlebnisgastronomie
für dich? Das ist für mich, erfüllt das Kriterium in Perfektion.
Okay, ja, Teppanyaki,
um
es mal auf den Punkt zu bringen, ist definitiv Erlebnisgastronomie. Ich habe es nur noch nie so ganz verstanden.
Weißt du, was das heißt übersetzt?
Teppanyaki,
ja,
oder?
Ja, Teppanyaki?
Nee.
Heißt das sowas wie frisch zubereitet oder so? Ich glaube, das heißt irgendwie, oder so am Gast zubereitet oder so.
Das,
jeder kennt das, der schon mal irgendwelche amerikanischen Comedy, sowas wie, wie heißt diese eine Sendung da? How I Met Your Mother und so. Mhm. Da sitzen die auch im Restaurant. Also es ist, glaube ich, was Japanisches.
Genau,
ja?
Japanisch.
Und vor dir ist so ein Meister des Fachs und der bereitet dann auf so einer heißen Platte eben die Speisen zu.
Ja.
Das geht dann von einem gegrillten Reis über so ein Herzei.
Da wird ganz viel mit Eiern gemacht. Also ich habe das Gefühl, die haben sehr viel Spaß bei der Arbeit. Und du musst, ist wie so Barkeeper, da sind wir wieder bei dir, die Performance
Total.
Die muss ja einstudiert sein.
Das ist aber auch nichts anderes wie ein gutes Sushi-Restaurant, das nur einen Tresen hat mit 11 Plätzen. Weißt du so? Mhm. Wo halt dann ein Sushi-Meister so die Sachen angereicht bekommt und dann diese einzelnen Gänge halt so. Also du kriegst auch keine Platte, sondern du isst halt dann 15 Portionen oder 10 oder genau. Ich weiß nicht, ne?
Ja.
Und du kannst halt den Leuten beim Zubereiten zuschauen. Das machen wir ja an der Bar, ist auch nicht anders. Ne?
Stimmt.
In der Küche ist es anders. Tatsächlich, da, oft ist da ja einfach eine Wand davor. Also jetzt nicht unbedingt eine Wand in eine Mauerwand, aber eine Glasscheibe ist auch eine Wand.
Genau.
Und man kann nicht so richtig zugucken, weil man sieht ja auch eigentlich nichts, ne? bis auf die Anrichte. Da siehst du was. Stimmt, ja. Topf ist ein Topf, ne?
Topf ist ein Topf, ja. Muss man sich vielleicht auch mal was einfallen lassen. Einfach mal so Teppanyaki-mäßig so geile Tricks performen mit dem Messer. Ich meine, die sind ja schon wild. Die sind richtig wild unterwegs. Ich finde, das ist Erlebnisgastronomie.
100%.
Aber ja, da ist halt auch wieder so der Geschmack, der so, weiß nicht, also jetzt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber
ich war da einmal, ich fand das irgendwie okay.
Okay, ja.
Das hat es nicht wehgetan. Mhm. Das war jetzt auch kein wahnsinniges Erlebnis, aber darum geht's nicht.
Nee.
Das, man muss es ja schon auch abstrahieren. Natürlich gibt es das Noma und es gibt das, wie heißt es, von Adrian?
Enigma-Tickets.
Genau, ja, genau, diese ganzen Dinger, das ist ja auch alles, das kostet alles einen Haufen Kohle. Ja, das ist ja einfach so, dass da geht's, Noma kostet 500 Euro. Ohne Getränke. Für ein Lunch.
Ist es? Ja, nein.
Doch, safe.
500.
Abends wie mittags gleich.
Okay, dann war es damals günstiger.
Das kostet 500 Euro. Das ist ja ein Haufen Patte.
Das ist Asche, ja.
Das ist jetzt nicht mal, also ich würde mir das auch nicht anmaßen zu sagen, ich mache sowas regelmäßig. Das kann ich mir gar nicht leisten. Ja, ich mache das, weil es mich interessiert und dann leiste ich mir das. Aber so, wir reden von so diesen alltäglichen, das Ausgehen und was erleben wollen, das fängt ja schon bei einem Bier an, weißt du?
Stimmt.
Das ist ja nicht nur das Sterneessen, sondern ich habe ja schon mal drüber geredet, so dieser Geruch von einer Bierbar, von einer Kneipe meine ich, ne?
Ja.
Der Geruch von der Kneipe, die Raucherbar,
ja.
Die Bar mit den Spielotheken drin. Die Bar mit den leichten Mädchen drin. Ja?
Das ist auch Erlebnisgastronomie.
Das ist Erlebnisgastronomie. Ja? Und ich habe dir das schon mal gesagt, wir verkaufen keine Getränke, wir verkaufen Unterhaltung. Auch an der Bar, auch eine ganz normale Bar, wo es nur Bier gibt, ist Unterhaltung. Da ist der Wirt da, der das schon seit 40 Jahren macht. Meine Lieblingskneipe hier in Mannheim, das Ritz bei Mammo. Das ist für mich Unterhaltung, weil das ist eine Unterhaltung. Ich unterhalte mich mit jemandem über etwas. Ne? Das ist keine Show oder so. Aber natürlich schmeckt das Tegernseher bei ihm, frisch gezapft, in einem eiskalten Krug im Sommer, schon besonders gut. Aber warum schmeckt das Bier dort so gut? Weil der Mammo das zapft.
Ja.
Weil der Mammo halt am Abend 250 Mal diesen Zapfhahn bedient und jedes Mal einen Spruch drauf hat. Jedes Mal, wenn er den Zapfhahn bedient, sagt er irgendwas. Und das ist aber auch Unterhaltung. Ne? Und das fängt halt im Kleinen an. Das fängt bei der Zuckerwatte für die Kinder auf dem Jahrmarkt an. Das hört auf beim Noma in Kopenhagen oder wo auch immer, ne? Im Alchemist oder ne? Wie halt diese ganzen Bunker da heißen. Aber Leute wollen, und jetzt noch viel mehr seit der Pandemie, Leute wollen was erleben, wenn sie rausgehen.
Richtig.
Und wir verkaufen eine Experience, wir sind Unterhalter.
Ne? Ja.
Das ist schon auch ein Prinzip, was, glaube ich, ganz viele total unterschätzen. Also was natürlich in Systemgastronomie überhaupt nicht passiert. Das sind diese inhabergeführten Geschäfte. Der Wirt, der das seit 40 Jahren macht, der Barkeeper, der halt gerade total den ersten Rotowap Peanut Clarified Rum Daiquiri macht, das ist Unterhaltung, weil er erzählt dir was darüber.
Ja.
Und du kannst was lernen. Du musst dich auch nicht an dem Gespräch beteiligen. Das ist ja die Kunst von guten gastronomischen Betrieben, dass sie dich auch mal in Ruhe lassen. Empfinde zumindest ich so. Also wenn ich mit meiner Frau essen bin, dann mag ich es auch, wenn man uns in Ruhe lässt im richtigen Moment und nicht jeder Gang halt irgendwie 2 Minuten angesagt wird, weil dann, also wo ist dann noch unsere Unterhaltung?
Das ist ja die Frage, ist das für dich Erlebnis, wenn du zu viel Information bekommst oder ist es eher nervig? Und in dem Fall ist es ja scheinbar eher so, naja, du musst jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde am Tisch stehen und das Gericht erklären. Deswegen gibt es ja auch viele Gastronomen, die jetzt so Karten einfach dazulegen oder du kannst per App irgendwie nochmal lesen oder kriegst visuell irgendwas gezeigt. Wir hatten damals in der Emma uns mal überlegt, und zwar mit dem Christian de Beste, der hat damals die Grafikdesigns gemacht. Wir hatten ja immer so Illustrationen und so auch in der Speisekarte und der hatte Er hat auch in Amsterdam gewohnt und in Portugal und hatte da irgendwie jetzt in der Uni Leute, die so eine neue VR-Experience machen oder gemacht haben. Und zwar hattest du so auch so eine Art QR-Code dann auf der Speise. Wir haben es nie umgesetzt, aber wir hatten drüber nachgedacht, es zu machen. Und du hattest dann diesen QR-Code und mit dem Handy hast du das eingescannt und auf einmal hat dann die Speisekarte angefangen, auf deinem Handy zu tanzen und so. Mhm. Das war auch ziemlich witzig. Hätte ich gerne gemacht, aber wir haben es irgendwie nie gebacken bekommen, das zu machen. Ist halt immer so die Frage, wie kannst du sowas gescheit umsetzen, dass es witzig ist, aber nicht irgendwie ablenkt vom Wichtigen, in dem Fall das Essen und das Trinken. So. Naja, ich weiß nicht. Wie würdest du als Gastronom, was willst du für eine Erlebnisgastronomie machen? Wie weit würdest du gehen? Und du kannst jetzt ruhig auch wild werden. Du musst jetzt gar nicht darauf achten, dass es irgendwie exklusiv und elegant und was weiß ich ist, sondern nur rein, wenn du die Menschen unterhalten wollen würdest. Und die ganze Bandbreite von jung bis alt, von wohlhabend bis vielleicht nicht so wohlhabend. Wie kannst du jemanden abholen? Was würdest du für einen Erlebnispark oder Restaurant oder was weiß ich bauen? Also würde dir spontan was einfallen?
Na, ich mache ja gerade was.
Weihnachtsspaß.
Richtig. Ja. Ich mache genau das. Wir machen seit sechs oder sieben Jahren machen wir immer im Dezember 4-5 Wochen eine Weihnachtsbar. Also am Anfang hieß das mal Schier Rudolf, die allererste. Danach hieß es Santas Klause. Und jetzt heißt es, seit letztem Jahr gibt es das bei mir im Seefalle und Kö heißt das Seefalle and Santa,
ja.
Also Alliteration. Und wir überlegen uns zu einem Thema Weihnachten eben Getränke, Snacks, Musik, Dekoration. Und das ist die Leute, also es gibt Eierlikör aus dem Waffelbecher, hausgemachten Eierlikör aus dem Waffelbecher. Es gibt aber auch Aromaprofil-Drinks, die je nach Laden, wo ich halt die Karte für schreibe, gibt es halt dann so, also im Seefall ist es halt mit Champagner und Kokos, Ananas und Gewürzen. Also ein bisschen abstrakter dargestellt Weihnachten. Da ist dann eher das Thema Champagner. Mhm. Im Odeon ist es halt viel klarer. Da ist es halt irgendwie Gewürze, braun, Busi, Whisky Sour, so mit dann aber obendrauf einem Lindor, Praline auf dem Stick oder eine Marshmallow angefilmt. Mhm. So. Mhm. Im Seefalle gibt es einen Drink mit Franzbrötchen, also Zimt-Ei-Thema mit bisschen Kirsche dabei, aufgefisst, auch Eiweiß, da ist auch Marshmallow drauf und so. Und wir verkaufen den Leuten einfach nur Weihnachten. Es läuft Weihnachtsmusik. Aber die Leute, also auch wenn sie nicht so Weihnachtsfans sind, ist es schon so ein bisschen, hat sich das einfach etabliert. Und die Idee ist auch nicht von uns, die Idee kommt eigentlich aus New York. Dort hat Nico de Soto, glaube ich, und Craig von Cocktail Kingdom vor über 10 Jahren mal in einer Bar im Maze, das heißt Miracle on 19th Street oder so. Mhm. Ich glaube, die Straße ist nicht die richtige, aber das heißt, ne, also das Restaurant heißt, die Bar ist eigentlich Maze und Miracle at Maze und die haben dort einfach ganz viele Lichterketten aufgehängt, so ein bisschen, also Cocktail Kingdom ist so ein Versandhandel für Barwerkzeug und Gläser und so. Tiki Max, vor allem Tiki, ne? Und das ist so ein bisschen, weißt du, was Tiki ist? Also so dieser Begriff Tiki-Bar, sagt dir das was?
Warte mal, ich sag mal was, ich glaube aber, es ist falsch.
Ja.
Ich würde jetzt an diese, also Tiki-Hawaii-Verbindung bringen und diese Becher, weißt du, diese Tiki-Hawaiianischen Becher.
Ja.
Ist richtig?
Ist unter anderem richtig. Okay. Für Tiki gibt es keine so eine richtige Definition.
Ja.
Tiki ist vor allem ein Sammelsurium über die Zeit.
Okay.
Mit einem ganz starken Einfluss den Inseln im Pazifik.
Mhm.
Also Samoa, Hawaii etc. Und das ist einfach, das sind Orte, die halt mit dieser Kultur, mit dieser Popkultur und diesen Spirituosen und Zutaten, die es halt zu diesen Zeiten und auf diesen Inseln gab, haben Leute halt alte Fischerhütten zu Cocktailbars umgebaut und da hängen halt Surfbretter aus den 50ern. Ne? Mhm. Wenn jetzt heutzutage jemand in Mannheim eine Tiki-Bar aufmachen würde, dann würde der natürlich diese Becher kaufen und irgendwie.
Genau.
Dann ist es
die
dann,
so
dann,
Touristen
dann, dann, das ist aber ist eigentlich ja nicht Tiki. So. Also Tiki ist eigentlich Zeit vor ja, allem. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig, dass das kein nichts Geplantes ist. Und es gibt halt so diese riesigen Tiki-Institutionen auf der Welt, die sind aber nicht in Europa, die sind in Amerika. Und da gibt es dann auch immer Burger. Oder es gibt auch Bars, ganz weltbekannte Bars, die ist am Strand, du läufst auf Sand zum Beispiel. Mhm. Ne? Das könnte der Europapark könnte das auch super machen.
Ja, wunderbar.
Die könnten da auch super Tiki-Bar machen. Ne? Und am Ende ist Tiki Erlebnis, weil du gehst da rein, du hörst die Musik, irgendwie die Mädels kommen im Bassdruck. Das ist ein bisschen Klischee.
Ja.
Das ist auch ein bisschen, altes Klischee, muss man sagen, so. Aber dort ist das halt irgendwie so. Wenn es jetzt hier jemand Mannheim macht, dann würde ich sagen, das ist ganz schön sexistisch, so, ja.
Mhm.
Dort rennen sie halt eh mit Badehose rum. Auch die Typen so. Da kannst du mit Badehose rein, ne? Das ist nicht so wie im Europapark, mit der Badehose kommst du ins Restaurant.
Ja, wäre seltsam.
Aber genau, das ist so ein bisschen das Tiki-Prinzip nur auf Weihnachten gebützt. Und das machen wir jetzt seit ein paar Jahren und waren da auch in Deutschland meines Wissens nach die Ersten, die das so Pop-Up-mäßig gemacht haben. Und mittlerweile gibt es zwei Freunde aus Frankfurt, Sven und Thomas machen was, im Jaded Monkey München ist was, in Berlin macht eine Bar was. Also es gibt jetzt schon auch so ein paar Dinger, aber spannend ist natürlich immer dieses Pop-Up-Ding. Und das würde ich jetzt immer kurz so mit in die Diskussion reinschmeißen, weil das Wort Pop-Up, ne, ist auch ein bisschen so ein Unwort, finde ich. Ich finde das irgendwie ein bisschen negativ befleckt.
Findest du?
Finde ich mittlerweile schon. Also das war mal irgendwie cool. Ich habe auch mal gesagt, ey, wir machen Christmas Pop-Up.
Ja.
Mittlerweile benutze ich das Wort im Wording gar nicht mehr, weil es so ein bisschen so, es gibt halt auch so Pop-Up Vintage Store und Pop-Up Schmuck Store und so. Weißt du, was ich meine? Aber so Pop-Up-Gastronomie, also eine Gastronomie, die aufmacht und wieder zumacht, finde ich zum Beispiel auch ein mega Erlebnis.
Ist auf jeden Fall, ne? Definitiv
also das, ein Erlebnis. Das, was Ember hast du bestimmt auch schon. Ne?
Thema, ja.
Genau, also so was jetzt, die haben das ja bei Udinsthal gemacht, jetzt im Sommer in Wachenheim. Ich war leider nicht da, ich habe das zu spät mitbekommen tatsächlich. Marius, der da in der Küche ist oder in Charge, der kennt den noch aus dem, der hat man hier im Glück und Verstand gekocht in Mannheim und kennt ihn als einfach als Gast.
Mhm.
Und der hat sich ja jetzt ja auch so irgendwie spezialisiert auf das Thema Feuer und war dann bei Odinsthal und hat halt dann ein Spaghetti-Eis gemacht mit verbrannten Erdbeeren. So,
ja.
Ne? Und das ist dann so, okay, ein ungewohnter Rahmen, nämlich draußen unter einem Zelt, aber trotzdem schön eingedeckt mit tollem Blick und dann halt Feuer.
Ja.
Und jetzt macht das in Berlin irgendwie in so einem Archiv. Also das sieht aus wie sieht aus wie bei der Stasi, weißt du, so alte, alte Fotos, so irgendwie so Archive mit so Rollregalen und so ganz abgefahrenem Boden und einfach einen langen Tisch. Gibt auch keinen einzelnen Tisch. Alle sitzen an einem Tisch, müssen sich unterhalten, mit auseinandersetzen so. Und dann eben eine Küche, die außergewöhnlich ist. Das ist ja für mich auch wiederum Erlebnis. So, ne? So einmal ist es einmal da. Und du weißt, auch in 4 Wochen ist es nicht mehr da.
Das ist richtig, ja. So, ich finde, dass am Pop-Up irgendwie nichts Negatives ist. Für mich ist Pop-Up immer so, okay, es ist ein temporäres Restaurant. Und das wird, oder ja, also jetzt im Sinne auf Gastronomie, ist halt temporär einfach nur da. Und dann, ja, kommt es vielleicht wieder oder auch nicht, ne? Das ist ja auch so ein bisschen, sag mal, eine Spielwiese für Gastronomen, um sich vielleicht selbst zu finden oder erfinden. Also einfach mal was versuchen, worauf man Lust hat und entweder es läuft so gut, dass man sagt, okay, aus dem Pop-Up wird was Festes oder es ist halt nicht so gut gelaufen und man hat daraus gelernt und kann irgendwie das dann weiterentwickeln. Ich finde, so Pop-Up-Geschichten auf jeden Fall, hätte ich da auch mal Lust drauf, irgendwie sowas zu machen.
Haben wir ja schon besprochen.
Müssen mal gucken, in welchem Rahmen das stattfindet. Aber mir kribbelt es tatsächlich so ein bisschen das in den Fingern zurzeit, dass ich da irgendwas mal in die Richtung gerne mit dir mal machen würde.
Aber weißt du was? Was echt ein Problem ist bei diesen ganzen Pop-Up-Geschichten, ist die deutsche Bürokratie.
Da kennst du dich jetzt besser
aus. Also speziell als in Mannheim ist das, in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg und Bayern ist eine absolute, also ist, das hat ja seine Berechtigung, ja? Ich finde ja Bürokratie jetzt prinzipiell nichts Schlechtes.
Mhm.
Aber was du in Mannheim speziell für Auflagen erfüllen musst, um ein Projekt mal durch, also du musst die Feuerwehr anrufen, die muss kommen, die muss den zweiten Rettungsweg einmal dokumentieren. das Gesundheitsamt muss kommen und muss diese Karte absegnen. Du kannst dann einfach sagen, wir machen Gin Tonic. Dann sagt er, nee, da muss Ziffer 2 Chinin muss drauf.
Ja, krass. Was, diese ganzen so? Konzessionen, Alkoholausschank.
Ja, das ist ja auch, das ist was Lüftung Gutes.
Zum Kochen da,
genau, das, ja. Genau, das ist ja was Gutes, ne. Ich wollte schon so viele Sachen mal machen, irgendwie mal mit einem Cocktailbike und einem Trafo und einer Slushy-Maschine im Sommer auf die Neckarwiese fahren und mal ein bisschen Jim Basil Smash Slushies oder Pina Colada Slushies.
Geht nicht?
Nee.
Du brauchst eine Konzession dafür. Ich muss ganz kurz reingrätschen, weil wir hier ja auch am Rhein gerade sitzen und weil du sagst, mit dem Slushy-Bike da rumfahren und so. Wir haben viel kanalisiert zur Corona-Zeit, wo man sich nicht treffen durfte. Kanalisieren bedeutet, wir waren draußen so am Kanal gesessen, hier in Mannheim vorne.
Kanalisiert, das
habe ich ja nie gehört. So wie Cornern, nur am Kanal.
Okay, alles klar.
Kanalisiert und haben dann da unsere Biers getrunken und so. Und da hat auch der Benny, ein guter Freund von mir, gesagt, eigentlich wäre es ja geil, wenn hier jetzt jemand mal mit dem Boot vorbeifahren würde und einfach mal so ein paar Snacks oder Getränke anbieten würde. Und dann haben wir da eine lange Diskussion drüber geführt, ob sowas überhaupt möglich ist. Und im Endeffekt wäre es nicht möglich und es wäre auch gar nicht genug Gäste da, die, also damit du irgendwie da über die Runden kommst. Ich glaube nicht, dass da irgendwie so viele Leute rumsitzen, dass die da was kaufen. Es gibt ja auch so Floating Boats in Bangkok und so, so schwimmende Märkte und so. Ich glaube, hier am Rhein oder Neckar wird es nicht so gut funktionieren. Das wollte ich nur noch mal kurz dazu sagen.
Ja, es ist schwierig.
Zum Rumfahren.
Ja, und also generell auch sowieso Gastronomie. Also du kannst jetzt nicht einfach aus einem Friseur eine Bar machen in Mannheim. Ja. Also das geht sowieso in Deutschland eh nicht so einfach. In Paris ist es noch viel schwieriger zum Beispiel. Da gibt es halt zugeteilte Konzessionen. Auch gibt noch eine bestimmte Menge an Konzessionen, die vergeben werden. Club-Konzessionen in New York zum Beispiel, Riesenthema, geben die keine mehr raus und so weiter und so fort. Aber es ist schon eine Herausforderung. Du musst einen Haufen Geld investieren für Infrastruktur. Bedeutet Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmungen.
Ja.
Etc. Fenster müssen anders verglast sein 2022 als noch 1970. Das hat ja auch alles seine Berechtigung, aber das für einen bestehenden Betrieb ist das oft einfach nicht möglich. Also wenn man einen neuen bestehenden Betrieb aufbauen möchte, ja, kostet das 100 Mille für nichts. Du siehst 100.000 Euro siehst du nicht, aber du hast sie erstmal ausgegeben. Ja? Und das ist in Berlin zum Beispiel anders. In Berlin kannst du aus einem Friseurladen oder aus einem Nagelstudioladen kannst du eine Bar machen. Das geht. Du brauchst schon auch einen zweiten Fluchtweg und so. Klar, das brauchst du, aber du brauchst keine F60 Schallschutzdecke. Also F60 meine ich mit F60 ist Brandschutz.
Ja.
Ich habe ja schon 3 Bars gebaut und kenne mich da mittlerweile sehr gut aus, was so Bau an also auch wie wir arbeiten mal mit dem Architekten zusammen, wie ist da die zeitliche Abfolge, wie lange braucht das Bauamt für eine Baunutzungsänderung, was muss man beachten, was nicht. Viele Leute fragen mich auch, die was auch Neues aufmachen möchten, ey, wie war denn das damals bei dir, und ich gebe auch gerne Auskunft und sage auch immer, mach's nicht. Also wenn du eine Bar aufmachen willst, guck, dass du irgendeine, bezahl lieber jemand 50.000 Euro, dass er geht. Und dann baust du um. Das ist billiger, als deinen Lieblingsladen umzubauen. Und vor allem, also du musst in den Raum nicht so eingreifen. Ne? Das ist jetzt ein bisschen abgeschweift in das Thema, aber ich denke, das interessiert schon auch ein paar Leute. Also
exakt.
Vor allem in Mannheim fehlen ja einfach auch ganz, also uns fehlen gut geführte kleine gastronomische Betriebe. Und der Grund dafür, warum es die nicht so oft gibt, ist genau das. Die deutsche Bürokratie, die halt sagt so, nee, Moment mal, also ich meine, das Sieferle, das ist ein Witz, der Laden ist ein Witz, das ist Mini. Also wir hatten damals, das sind ja 2 Räume, der Hauptraum Bar, da passen 21 Leute hin. 21 Leute, okay?
Ja.
Ich musste dort eine Trittschalldämmung einbauen. Wir haben dort Asphalt reingießen lassen, also Straßenasphalt, das war ein tolles Erlebnis. Straßenasphalt reingießen lassen, drunter mussten so Matten liegen und unten drunter so Styropor, damit, wenn man da drauf läuft, sich der Schall, also der Körperschall, nicht auf die Wände überträgt. Es wurde von der Wand abgekoppelt und so weiter und so fort. Brandschutzschottungen und so. Was meinst du, was eine Brandschutzschottung für eine Toilettenabwasserleitung kostet? Nur die Schottung kostet 800 Euro für ein Rohr.
Ja,
das ist eine Maschine, Wahnsinn, die sich zusammenzieht, wenn es brennt. Das macht ja auch alles Sinn, aber trotzdem ist es wahnsinnig teuer. Und ich würde wahrscheinlich schon 5 Läden mehr machen, wenn das nicht so teuer wäre. Weil man einfach nicht sagen kann, klack, ey, heute Friseur, morgen machen wir mal für 4 Wochen eine Kneipe rein. Nö, geht nicht.
Wir müssen einfach rebellieren. Wir müssen wie so illegale Raves, illegale Restaurants öffnen.
Ja, kannst du machen. Ich habe 3 Betriebe, ich darf das nicht machen.
Ja,
kriege ich Konzession entzogen.
Es würde ja auch keiner mitkriegen, wenn man es richtig machen würde. Aber es gibt ja auch Supperclubs. Supperclubs ist ja auch genau sowas wie eigentlich. Da brauchst du auch keine Konzession für. Du kochst halt bei dir zu Hause. Aber ist doch, also du kannst ja auch einen Supperclub irgendwo anders machen. Ich könnte jetzt auch mir hier irgendwie eine Induktionsplatte reinstellen und sagen, hier kommt mal 8 Leute vorbei, Tisch, Supperclub. Bezahlst du mir noch ein bisschen Geld?
Zimmer 20, ja.
Zimmer 20, Supperclub.
Kein Tisch da,
ne? Ja, das kriegen wir hin. Also, weißt du was? Ich meine, das Prinzip von einem Supperclub, du bist ja eine Privatperson, du musst dich ja jetzt nicht irgendwo anmelden, sondern du schickst die Einladung raus, die überweisen dir Kohle und dann setzen sie sich bei dir zu Hause an den Tisch, du bekochst die und hast ja so gesehen, also ich weiß nicht, du müsstest das ja auch versteuern. Irgendwie musst du es ja trotzdem anmelden. Du kannst ja nicht einfach dein Essen verkaufen und Einnahmen dadurch generieren. Ich glaube, die Bürokratie würde das auch nicht wirklich mit einem Augenzwinkern wegdrücken.
Ich weiß, das ist doch so ein bisschen wie auch Wohnung vermieten und so. Ist auch so eine Grauzone.
So Airbnb-mäßig, meinst du? Ja, kann sein.
Das ist eine Grauzone, aber ich denke, sozusagen man das nicht übertreibt mit der, wenn man jetzt nicht 5 Abende die Woche seine Butze voll hat und die Nachbarn rebellieren, weil da immer Party ist. Ich glaube, ich fällt das keinem auf.
Ja.
Aber du klar, du kannst kein Gewerbe anmelden. Das heißt, du kannst schnell zur Metro fahren und halt dort einkaufen.
Genau, du müsstest dann dein Lebensmittel dann schon einfach regulär. Ja. Supermarkt oder Markt, ja.
Obwohl die Metro ja auch nicht arg viel billiger ist, muss man ja auch mal sagen. Großmarkt ist einfach nur größer.
Das stimmt, ja. Ghost Kitchens sind ja auch jetzt durch die Corona-Zeit entstanden. Hast du davon schon mal gehört?
Nee.
Ghost Kitchens, da mieten sich, angenommen, ich würde jetzt einen Lieferdienst aufmachen wollen, habe aber keine Möglichkeit, das aus meiner privaten Wohnung oder so zu kochen. Das heißt, ich miete mir irgendwo eine Küche, miete mich dort ein und erfinde dann einen Namen, keine Ahnung, das heißt dann Siefele und Meier. Und dann ist das bei Lieferando oder wo auch immer, also shame on you Lieferando, aber bei irgendeinem Lieferdienst dann gelistet als Siefele und Meier, aber das existiert nicht, dieses Restaurant. Mhm. Das ist dann quasi diese Ghost Kitchen und ist dann einfach nur ein Lieferdienst, der halt nur als Lieferdienst
verstehe.
Funktioniert.
Doch, das weiß ich. Gibt bei mir, Nachbarn haben das, da kannst du nicht drin essen, da kannst du nur Pizza. Ja,
genau.
Gibt's Pizza.
Ja. Vielleicht machen wir auch mal einfach eine Ghost Kitchen. Ich versuche dann ein lukratives Geschäftsmodell zu finden. Das wäre spannend irgendwie. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ob sowas Sinn macht.
Ich meine, so eventmäßig finde ich es ja schon cool, ne?
Ja.
Wir hatten ja auch letzte Woche, als wir noch 1-2 Glühwein zu uns genommen haben, hatten wir ja auch noch so eine kleine Idee.
Hatten wir, ja.
Ja, hatten wir. Ja, tatsächlich. Wir nächstes Jahr, Leute, machen wir was Schönes mit euch zusammen.
Ja, dann kommt ihr auch mal wieder in den Genuss, was zu essen und zu trinken von uns. Also beim Paul könnt ihr schon sowieso immer und überall was trinken. Essen wird bei mir jetzt ja die letzten Jahre eher schwierig, aber ich würde das gerne hinbekommen. Also das sind auf jeden Fall Ziele, die wir uns stecken für nächstes Jahr, würde ich sagen.
Und ich finde so, also ne, klar, dieses irgendwie mal was anderes machen und für eine begrenzte Zeit ist einfach auch, das ist auch, ich höre von ganz wenig Projekten, die nicht gut funktionieren. Ich meine, ob sie wirtschaftlich sind, ist die andere Frage. Ne? Das ist, sei mal dahingestellt so, ne?
Ja.
Ob Pop-Up für 4 Wochen Sinn macht. Eigentlich macht es keinen Sinn, wenn du Infrastruktur erstmal aufbauen musst, wenn du keine Küche hast, wenn die Toiletten irgendwie noch repariert werden müssen oder die, die Tische noch gekauft werden müssen. So, ne?
Ja.
Das macht Sinn, wenn man Bestand hat, also wenn man Infrastruktur besitzt, bedeutet, wenn man irgendwie einen Grill hat und man hat Induktionsplatten, man hat Töpfe irgendwo im Keller, man hat Besteck, Teller, habe ich alles. wir haben Stühle, wir haben Tische, wir haben alles. Dann macht das Sinn, weil dann machst du einen Raum, stellst es im Mobiliar rein und dann musst du nur noch einkaufen. Aber klar, wenn du halt erstmal noch den ganzen Zeug kaufen musst und noch eine Slushy-Maschine kaufen musst und noch eine Karte und noch Personal anmelden musst und dann das und das und das und Miete und alles und dann bleibt am Ende da eigentlich nichts übrig, muss man einfach mal so sagen. Ja, das macht man dann für die Kunst. Und ich mache gerne Sachen für die Kunst.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe auch schon viel mehr Geld in Dinge investiert, die nie Geld gebracht haben, aber ich finde das schön. Naja, wenn ihr da draußen vielleicht in Mannheim und Umgebung irgendwas habt, mal, wo ihr uns vielleicht gerne mal mit einspannen würdet oder seht, lasst uns einfach mal quatschen, ansonsten kriegen wir das auch so hin. Aber es gibt ja immer Leute, die auch so denken wie wir und die auch irgendwie gute Ideen haben.
Noch so ein Kegelkeller übrig.
Ja, Kegelbahn. Das ist Erlebnisgastronomie. So die richtigen, ja. 80er Kegelbahn-Dinger. Ja, ja. Da habe ich, das war auch letztens ein Thema. Ich kenne aus Mannheim jemanden, der ist Meister im Kegeln. Also ich weiß nicht mal, wie die richtige Bezeichnung ist, weil Kegeln ja unter meinem Radar ist. Aber diese Kegelheime, die sind unverändert, ne? Die sehen heute noch so aus wie vor 30, 40, 50 Jahren. Ich finde, da könnte man auch mal was machen in die Richtung. Ich finde, Kegeln ist nichts Verwerfliches. Ein Kegelabend kann schon witzig sein. Es ist natürlich, ja, es hat so einen komischen Ruf, aber Kegeln an sich macht doch schon Spaß.
Aber auch da wieder, ja, Kegelheime, ich weiß, was du meinst, es gibt ja auch ganz viele alte Kinos, die leer stehen.
Ja, ja.
Es gibt Rudervereine, die leer stehen und so weiter. Aber das wurde halt nie als Gastronomie genehmigt. Ne? Das wurde immer nur in Kombination. Also die Konzession war auf den Verein geschrieben. Das heißt, wenn du jetzt Kegelbahn XY, toller Raum, sagst du, willst den Club reinmachen, sagt die Stadt Mannheim, oh, das sind 70 Quadratmeter Tanzfläche. Dafür hätten wir jetzt gerne mal 10 Parkplätze. Ein Parkplatz kostet 11.500 Euro netto. Wir hätten von Ihnen jetzt gerne mal 130.000 Euro, damit wir irgendwo in der Innenstadt von Mannheim noch 10 Parkplätze anbauen. Und dann sagst du dir so, nee. Verstehst du?
Ja,
es gibt
voll,
so viele
voll.
So alte Betriebe, auch hier in Mannheim, überall in Deutschland, die leer stehen, die nicht genutzt werden. Und die Bürokratie sagt, nee, da muss erstmal ein Parkplatzablöse bezahlt werden. Du brauchst das. Dann kannst du gerne machen, dann bist du 1 Million Euro los und hast noch keinen Topf gekauft. So ist es leider.
Und das kann sich doch kein Mensch leisten.
Nee.
Das wissen wir doch alle, dass es für junge Gastronomen und Gastronomen einfach fast unmöglich ist, heutzutage noch irgendwie an Immobilie ranzukommen oder irgendwas zu mieten, um auch noch Geld damit zu verdienen. Das ist ein bisschen schade.
Schwierig, ja.
Wir überdenken das Thema auf jeden Fall. Ihr könnt es überdenken. Wir können gerne darüber diskutieren. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich würde jetzt aber gerne zur schnellen Runde mal kommen, Paul.
Oh, echt? Schnelle Runde schon?
Eine schnelle Runde, ja. Ja, ja. Wir sind schon wieder,
ready.
Wir sind schon wieder drauf. Ne?
Ich bin
so,
ready.
Zack.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Paul, Kohlrabi oder Brokkoli?
Das ist eine schnelle Runde, ne?
Ja, ist eine schnelle.
Brokkoli.
Alles klar. Chips oder Schokolade?
Chips.
Eieiei, also das ist aber wirklich eine sehr schnelle Runde.
Ich esse sehr wenig süß.
Ja.
Ich trinke nur süß.
Saft oder Milch?
Saft.
Okay, danke für die schnelle Runde.
Gerne.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so schnell geht. Da warst du dir ja schon ziemlich, da gibt es nichts zu diskutieren.
Ja, ich trinke keine Milch,
ja,
weil es mir nicht schmeckt. Hört sich komisch an.
Das ist seltsam.
Ich trinke keine Milch.
Weil es dir nicht schmeckt.
Ich habe vor 20 Jahren das letzte Mal Milch getrunken, pur.
Mhm.
Und? Also Cappuccino trinke ich,
ja.
Aber sehr selten. Ich bin ja eher der Espresso-Typ. Ich esse auch sehr gerne Müsli, aber ich würde nie auf die Idee kommen, mir ein Glas Milch einzuschenken.
Aber ins Müsli machst du schon Milch?
Ja.
Ja, das ist irgendwie seltsam, weil ich dachte, die schmeckt dir nicht.
Ja, aber Müsli ist ja was anderes, weil dann schmeckt die Milch nach Müsli.
Aber dann kannst du ja auch Hafermilch nehmen.
Nee.
Weil, doch?
Nee.
Also ich bin Hafermilchfreund, auf jeden Fall. Ich trinke, glaube ich, wegen Laktose nicht so viel Milch. Ich habe keine Laktoseintoleranz. Aber das Gefühl ist, dass wenn ich viel Milch trinke, das dann doch was mit meinem Bauch macht. Ich war früher in der Schule, hatte ich ganz viel Probleme mit dem Magen. Und da habe ich immer Müsli gegessen oder Kellogg's oder so.
Mhm.
Jetzt ist die Frage, kam es von der Milch oder kam es von der Nervosität, dass ich Angst hatte oder so vor Prüfungen oder irgendwie, weil mit Lehrern wieder irgendwas schiefgegangen ist.
Kann ich ja nicht beantworten.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe es nie auf Laktose testen lassen, weil das damals einfach noch nicht so ein Thema war.
Ja.
Das ist jetzt einfach in der neuen Zeit mehr ein Thema, dass man halt rausfinden kann, woran es denn liegt. Und früher war es dann, ja, der hat, keine Ahnung, ist einfach psychisch, der hat halt Angst oder was weiß ich, ne? Deswegen schlägt es auf den Magen. Aber dass es vielleicht die Milch sein könnte, das hat niemand getestet damals.
Ich muss jetzt aber auch sagen, diese ganzen Intoleranzen und so, ich traue dem Ganzen nicht so. Ich weiß nicht. Also ich glaube, da ist viel mehr psychisch bedingt als wirklich tatsächlich körperlich.
Oh, da kannst du schnell einen Shitstorm für bekommen, Paul, ne?
Ja.
Ja, kann schon passieren, ne? Also je nachdem.
Ich diskutiere das gerne aus.
Ja,
kein
okay.
Problem.
Also ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir mal im Restaurant einen Zettel bekommen haben, DIN A4, der halb voll war mit Allergen, was die Person nicht essen kann. Und das war eigentlich alles so. Das macht es wirklich sehr kompliziert. Da ging halt gar nichts mehr so, was du irgendwie kochen konntest, annähernd auf Fine Dining Experience.
Ja.
Naja.
Du, mein Schwiegerpapa, der Martin, der verträgt gesund, also der ist körperlich einfach lediert so und der verträgt ganz viele Sachen nicht. Und das ist schon ein Problem im Restaurant. Also wenn der Petersilie auf den Kartoffeln ist, dann kann er das nicht essen. Ich habe zu Hause zwei Schneidebretter. Ich habe eins für Martin.
Ja.
Auf dem schneide ich keine Zwiebeln zum Beispiel.
Das ist aber auch gut. Also
und keine, voll lieb von dir. Und keine Tomaten. Also Knoblauch gibt es bei uns eh nicht. Mhm. Aber ganz viele Sachen kann er einfach nicht. Der verträgt auch, also Fisch schon, auch roh. Ceviche super, aber dann muss einfach auch ein guter Fisch sein.
Ja.
Aber da ist einfach so eine gesundheitliche Komponente, die für mich am Anfang überhaupt nicht nachvollziehbar war. Also wirklich so krass. Das geht nicht. Der Martin, die gehen viel essen, ja. Und der war auch geschäftlich viel auf der Welt unterwegs. Der hat auch viel Sterne gegessen, wahrscheinlich auch und so. Aber das geht alles nicht mehr bei ihm. Das ist krass so. Und dann ist das irgendwie so, also ich krieg das hier immer nur mit. Ich bin ja kein Koch. Ich habe auch kein Restaurant. Ne? Ich hab mal Frühstück gemacht. Ja, okay. Da habe ich schon gemerkt, okay, die Leute wollen, also die, aber das ist eine Anforderung, da wehre ich mich einfach gegen so. Dann sage ich, pass auf, da bist du bei mir falsch. Also habt ihr glutenfreies Brot? Nein. Mhm. Habt ihr laktosefreien Joghurt? Nein.
Mhm.
Habt ihr laktosefreie Milch? Nein, ich habe Hafermilch. Nee, geht auch nicht. Okay, was geht dann? Lass mal überlegen. Ei? Nee, ich bin vegan. Ah, okay. Moment mal. Also du kannst kein Brot essen. Du kannst vier, fünf Sachen nicht essen, die man beim Frühstück normalerweise isst.
Ja.
Das tut mir wirklich leid. Da musst du wieder gehen.
Ja.
Ich habe dann irgendwann.
Das ist auch nicht böse gemeint. Nee,
das
ne?
ist überhaupt nicht böse gemeint. Mhm. Aber die nehmen es an mir ja böse. Und das ist das Problem. Mhm. Ich muss mich dann rechtfertigen. Ich habe eh aufgehört, mich als Gastronom zu rechtfertigen für Dinge, die ich nicht mache.
Mhm.
Wenn es dir nicht gefällt, dann geh doch irgendwo anders hin.
Mhm.
Auch dieses Bewertungsding, weißt du, muss ich auch mal kurz was zu sagen.
Gerne.
Ich finde das wirklich echt schlimm. Ich freue mich über positive Bewertungen. Ich ärgere mich aber nicht über negative Bewertungen, noch nie. Klar, wenn es mal so eine Bewertung war, die halt offensichtlich falsch ist, dann habe ich mich darüber geärgert. Aber ich sage auch immer, wenn Leute sagen, wir haben eine schlechte Bewertung gekriegt heute, dann sage ich, es mir egal. Ist mir wurscht. Nee, was ich eigentlich sagen will, ist, hört auf, bitte gastronomische Betriebe schlecht zu bewerten, wenn es euch nicht gefällt. Ich finde das, also vor allem in dieser Zeit, so, ich habe eine schlechte Bewertung bekommen im Lockdown, dass wir zu sind. Muss ich mir vorstellen.
Ja.
Wir hatten zu.
Ja,
ey, ich war heute Morgen da und es war zu.
Ja.
Sag ich, was bist du deppert?
Mhm.
So, hast du mal Nachrichten geguckt und so? Aber so wirklich so, ich hab mich da mit so einem Typen unterhalten, der so, der Reiseblogger ist, Essensblogger, der hat gesagt, er schreibt keine schlechten Bewertungen für Restaurants.
Ja.
Weil es gibt Abende, da isst man, da hat der Koch mal irgendwie, oder der hatte Covid und schmeckt nichts. Oder so blöde Beispiele, ja. Oder die Servicekraft hat sich das Kind ist krank, ist im Krankenhaus. Oder der Sommelier hat sich gerade oder wurde gerade verlassen von seiner Frau, weil sie ihn betrügt. Whatever. Es gibt einfach, wir sind auch nur Menschen. Und wir machen Fehler. Das ist ganz normal.
Ja.
Und wenn Thomas Müller, ein Stürmer von FC Bayern München, der im Jahr 15 Millionen Euro verdient, einen Elfmeter verschießt, kommst du dann auch nicht auf die scheiß Idee und schreibst FC Bayern München eine schlechte Google-Bewertung. So. Was ist das Problem?
Doch.
Also, ganz im Ernst so. Was soll das? Was soll, ey Leute, eine schlechte Bewertung schreiben so, ey, das kann man machen, so, ja. Aber ich finde es schon, also wir haben echt auch diese Pandemiezeit hinter uns so. Und wenn euch die Gastronomie nicht gefallen, ey, dann geht einfach wieder und dann bezahlt kein Trinkgeld. Das ist viel schlimmer, kein Trinkgeld zu kriegen als eine schlechte Bewertung, finde ich. Weil dann, also dann hast du offensichtlich deinen Service nicht gut gemacht. So. Das ist Thema Bewertung. Oh, ey, da könnte ich mich echt stundenlang mit dir jetzt drüber unterhalten. So, ne?
Ja, ich bin da schon sehr sensibel. Mich nimmt sowas persönlich mit. Wenn mich jemand schlecht bewertet, ob es privat ist, jemand gegenüber von mir steht und sagt, du kriegst nur einen Stern, ich mag dich nicht anstatt fünf. Nee, keine Ahnung, mich nimmt sowas mit. Ich habe mir früher immer die Bewertung angeguckt. Ich war immer so am Researchen, weil es mich einfach interessiert hat, was kann ich besser machen, was schlechter.
Ja, wenn es eine konstruktive Kritik ist, ist es ja auch okay.
Ja, ja.
Ja?
Ich verstehe voll, was du sagst. Das ist so super nervig, einfach schlechte Kritik ins Internet zu schreien. Aber man kann nur an den gesunden Menschenverstand irgendwie appellieren, aber du wirst es nicht ändern. Das wird immer Menschen geben. Und selbst ich kenne jemanden. Und das ist mir so unangenehm, dass ich die Person kenne. Und ich halt weiß, dass es scheißegal ist. Er hat einfach nichts zu tun. Er ist einfach hängen geblieben, so gesehen. Er hat, also ist ein Freund von mir, aber trotzdem, der hat irgendwann angefangen, Dönerläden zu bewerten. Um bei Google oder, was ist das denn hier, TripAdvisor, da kriegst du dann so Punkte oder so. Ich bin nicht mal registriert bei solchen Dingen.
TripAdvisor gibt es Punkte, ja.
Ja, keine Ahnung, dann steigst du halt da in einem Rang auf, weil du was schreibst und bewertest, Alter. Was ist das denn für ein Gefühl? Das ist doch kein Spiel, dass ihr wie bei Candy Crush oder irgendwas in der Rangliste aufsteigt, weil ihr irgendwie Restaurantbewertungen schreibt. Da geht's um echte Menschen, um echte finanzielle Backgrounds, die dadurch zerstört werden können. Also, weißt du, wie ich meine?
Also, verstehe ich, was du meinst. Also, er gibt viel Bewertung ab, damit er quasi Restaurant-Tester oder so ist.
Ich weiß es nicht, was seine Intention dahinter ist, aber ich weiß, dass es unnötig ist, Dönerläden zu bewerten und die dann auch mit einem Stern zu bewerten, weil irgendwas, was nicht gepasst hat.
Weil man keinen Kassenzettel gekriegt hat.
Also, da appelliere ich echt an den gesunden Menschenverstand. Das ist, wie gesagt, kein Videospiel, dass er die Punkte, die er da sammelt, dadurch. Es interessiert doch keinen, ob ihr da bei Google-Rezession. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Was hast du davon, wenn du Rezensionen schreibst und diese Punkte sammelst?
Eigentlich
kriegst
nichts.
Du dann einen Rabattcoupon oder was? Irgendwo. Mann.
Ich weiß es nicht. Also es gibt ja diverse Gastronomen, die sich ja auch weigern, bei TripAdvisor oder so aufgeführt zu werden. Du kannst das ja auch löschen. Also man muss das irgendwie mit Anwalt und so machen, aber es geht. Du kannst deinen Ort, der ist ja verknüpft mit Google. Wenn ein Ort auf Google angelegt wird und eine Bewertung, dann kann man den auch bei TripAdvisor, ich glaube, so ist das geregelt. Und selber hat man davon gar nichts. Es ist einfach nur diese Frustration, glaube ich, von vielen Leuten, die wirklich Frustration an schlechten Erlebnissen. Ne? Und ich meine, das ist ja auch okay, es gibt ja auch schlechte Erlebnisse in der Gastronomie. Auch bei mir im Laden gibt es schlechte Erlebnisse. Das passiert, wenn mal eine Reservierung vergessen wird oder so und dann sagt der Gast so, ja toll, aber ich habe vor 2 Wochen reserviert und wir sind 11 Leute, Samstagabend, 23 Uhr, was machen wir denn jetzt? Sag ich, ja, das ist schwierig jetzt. Wir kriegen das irgendwie hin, kein Problem so. Und dann sind die angepisst, ja, das ist meine Aufgabe, das wieder ins Positive zu drehen und das kann ich sehr gut, das kann ich am allerbesten. Cool. Kannst du meine Mitarbeiter fragen, kann jeder
meine Mitarbeiter fragen,
da bin ich, also ich, für mich ist der Gast, wenn er sich mir gegenüber respektvoll verhält, ist er König, aber nicht immer, wenn jemand mit einem Fuffi winkt und sagt, er hätte gern 4 Jägermeister-Shots, sage ich, ich habe keinen Jägermeister, schmeiß den Fuffi wieder zurück, weil das ist assi, sowas macht man nicht, Sachen in die Bar schmeißen, ist einfach nicht cool, ich schreib dir ja auch keine schlechte Bewertung, ne? So, und ich könnte, also, oder hast du auch einen gastronomischen Betrieb oder so? Aber auf das, also diskutiere ich dann schon aus, so, ne? Nee, was ich sagen will, ist tatsächlich, jeder macht Fehler. Und ich finde das wirklich hier und da echt grenzwertig, wie wir hier wir alle, die in der Gastronomie tätig sind, die wir das auch mit Herzblut machen und wirklich irgendwie versuchen, es jedem auch recht zu machen. Wir geben uns so viel Mühe, wir nehmen mehr Kosten auf uns, damit wir sagen, wir brauchen ein Door, eine Lady an der Tür oder wir brauchen einen Platzanweiser oder ne, wir machen auf, wir müssen aber kontrollieren, Impfausweise und so. Das kostet ja alles Geld, das sieht ja keiner. Ist den Leuten scheißegal, ne? Ich will jetzt überhaupt nicht über die Allgemeinheit hier irgendwie herziehen. Ich habe einfach nur echt gemerkt, dass ich in der Corona-Zeit ein massives Problem habe mit schlechten Bewertungen, also mit Leuten schlechte Bewertungen schreiben, weil die, glaube ich, nicht verstehen, was wir machen. Und wir geben uns wirklich, du hast dir im Emma Wahnsinnsmühe gegeben. In den Stationen vorher war ich nie essen bei dir.
Ja.
Aber ich fand das, auch wenn wir das Essen hinten raus, glaube ich, 1-2 Sachen haben mir nicht geschmeckt, das weiß ich auch noch, aber ich habe trotzdem zu meiner Frau gesagt, ey, beim ersten Mal, wir waren zweimal da, beim ersten Mal war es so, ey Alter, Service war super, on point, richtig gut geliefert, die Weine waren auch okay, muss ich sagen, obwohl ich mit der Weinkarte im Emma nie so richtig einverstanden war. Ja,
sind wir auch oft kritisiert worden für die Weinkarte.
Genau, das war mir ein bisschen zu glatt gebügelt so, ja, das war mir zu wenig progressiv, aber ist auch nicht schlimm, ne, die Weinbildung war trotzdem, glaube ich, gut. Soweit ich mich daran erinnere. Aber tatsächlich, ja, wir, also ne, zu dem Thema so, das Erlebnis Gastronomie wir versuchen ja nur das Erlebnis zu steigern mit verschiedenen Dingen, so die wir halt machen. Wir Servicesprache, Küchensprache, Qualität der Gläser, das Besteck und so weiter und so fort. Und wir geben uns ja Mühe. Und ich finde das total vermessen zu sagen, mir gefällt das nicht und ich kommuniziere das. Dir kann dir ja nicht gefallen, wenn jemand das Hackgeschoss scheiße findet und er sagt, ich gehe da nicht hin, weil es raucht, dann würde ich das so, weil man da raucht, würde ich das sofort unterschreiben. Ja. Finde ich auch scheiße, ja, dass er dann geraucht wird. Ich würde auch lieber gerne Nichtraucher machen. Aber was, weißt du, was passiert, wenn wir Nichtraucher werden? Kriegen wir erstmal einmal 30% Umsatzeinbuße, Minimum, tippe ich drauf. Mhm. Und das dauert 5 Jahre, bis du da auf, also du wirst nie auf das Niveau kommen, da gibt es genügend Gastronomen, die das auch schon ausprobiert haben und das für schlecht befunden haben. Aber vor allem kriegst du schlecht, werden die Leute richtig aggro. Dann kommen die Studis unter der Woche und sagen, was ist das für ein Scheißladen? Kiezkneipe darf nicht rauchen. Du setzt dich welche Entscheidung du in welchem Bereich triffst. Du hast immer Leute, die es scheiße
finden. Natürlich, du kannst es nicht jedem recht machen.
Genau.
Paul, das ist einfach so. Damit müssen wir leben. Aber lass uns mal noch kurz das Thema Gast erwähnen. Und zwar nächste Woche. Ist es soweit?
Oh ja. Oh, warte mal, ich muss noch kurz eine Leserpost. Ich muss noch kurz was korrigieren, bevor ich zum Sonntag komme.
Ja, gerne.
Ich habe letzte Woche zweimal einen Fehler gemacht. Ich wurde darauf hingewiesen von einer netten Zuhörerin. Mhm. Ich habe RDC gesagt, weißt du noch? Weingut RDC?
Ja.
Ja, es ist DRC.
DRC?
Ich habe zweimal RDC gesagt. Es ist Domaine della Romane Conti. Und nicht Conti della Domaine da Romane. Oder weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe letzte Woche einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Dann alle Wein-Afficionados. Das ist natürlich DRC gemeint gewesen.
Natürlich.
Ich wurde darauf hingewiesen. Aber vielen Dank, dass jemand aufmerksam zuhört. Finde ich gut. Sonntag, ja. Ey, heute ist Montag. Ich lebe ja gerade nur von Woche zu Woche.
Es geht.
Das ist brutal.
Geht in großen Schritten Richtung Jahresende zu.
Ja. Scheiße, ey. Also wirklich, ich bin auch froh, wenn es rum ist, sage ich auch ganz ehrlich. Ey, wir haben jetzt noch 10 Tage ungefähr, Leute. 10 Tage Weihnachtsbar. Oder 11. Und wir haben diese Woche 2 Veranstaltungen. Am Donnerstag kommt Hank, legt auf. Hank ist ein toller DJ-Freund, Typ und ein Host, Craig. Ein Moderator und ein DJ. Und da mache ich Drinks am Donnerstag. Jetzt am 15. und am 18. diese Woche Sonntag haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns in der Bar. Und zwar sind 2 Gäste. Einmal Jan Jeli, einer meiner besten Barfreunde, schon sehr lange. Toller Bartender, toller Gast, Gastgeber auch wirklich. Also wenn du Zeit hast, komm vorbei. Sonntag. Mhm. Ich bin auch da, ich mache Drinks. Entschuldigung. Und wir haben Gabriel Down zu Gast bei uns an der Bar. Gabriel Down ist in der Geckos Group, also in einer Hotelgruppe, große Hotelgruppe in Deutschland. Ich weiß gar nicht ganz genau, was seine Position ist. Es ist nicht F&B-Manager. Es ist was drüber. Es ist quasi der Big Kahuna, der Mike Tyson der deutschen Barszene.
Oha.
Gabriel Down, der auch selber Podcast macht, zusammen mit Nils. Die machen den Mixology-Podcast. Sehr zu empfehlen, war ich mal zum Gast. Hört euch das mal rein. Hört da mal rein. Und Gabriel wird uns am Tag danach, nach der Gastschicht, was erzählen über Weihnachtsgetränke, über den Punsch, woher kommt der Punsch, was trinkt er zu Weihnachten, was solltet ihr zu Weihnachten trinken? Das und vielleicht spannend. Machen wir noch so einen kleinen Crossover mit dir, so ein bisschen irgendwie Christmas, beste Christmas Kombination. Wer am Sonntag vorbeikommt, kriegt einen heißen Eierpunsch, einen Tom and Jerry und Jan macht Martinis und am Montag kommt Gabriel.
Ich freue mich drauf.
Das wird super.
Ich bin sehr gespannt. Der hat bestimmt noch ein bisschen mehr zu erzählen, also bei Weihnachtsgetränke, auch, ne? Aber das ist geil.
Sexy Boy.
Dann haben wir schon 2 Leute mit einer sehr schönen ASMR-Stimme.
Wir haben doch schon 2.
Ja gut, ich gebe ja zu, meine Stimme ist natürlich nicht so prägnant. Aber ich freue mich auf unseren ersten Gast und dass es noch dieses Jahr passiert, ist natürlich sensationell. Geile Kombo. Also kommt da auf jeden Fall hin.
Also
wenn ihr aktuelle Hörerinnen und Hörer seid, dann hört ihr quasi die Folge heute am Mittwoch. Dann könnt ihr morgen Donnerstag schon mal dahin steppen und direkt am Sonntag wieder. Das heißt, ihr habt 2 Events diese Woche.
Ey, das geht
wenn
ab,
ihr aufmerksam hört. Wenn ihr den Podcast oder die Folge jetzt halt erst später hört, dann ist das natürlich alles schon Geschichte. Dann sind wir wahrscheinlich schon im Jahr 2023, haben 3 Pop-Up-Restaurants bisher gehabt und sind der größte deutschsprachige Podcast der Welt. Wer weiß.
Einverstanden.
Also, wir setzen uns mal in die Lounge.
Ist schon soweit.
Wir kommen jetzt langsam.
Sind wir schon wieder? Ende. Was haben wir denn hier schon? Eieiei. Dennis, du.
Time's ticking.
Guck mal.
Ich habe Songs mitgebracht für die Kau-und-Schluck-Liederliste. Zuhören bei Spotify. Das ist auch keine Werbung, das ist einfach nur, um euch den Alltag ein bisschen zu versüßen oder die Autofahrt, Zugfahrt, den Spaziergang, das Schwimmtraining, was auch immer ihr so macht, wo ihr auch immer die Musik hört. Da habt ihr auf jeden Fall ein paar Lieder, die ihr euch gerne anhören könnt. Ne? So würde ich das sagen. Jetzt ist meine Liste gerade nicht erreichbar, weil ich hier keinen, weil ich den Flugmodus drin habe. Hast du deinen ersten Song schon mal beraten?
Ich habe meinen ersten Song.
Dann
drück mal auf die Mikrowelle, komm.
Yes.
Erster Song für die Liederliste, Mr. Harry Styles, Watermelon Sugar.
Oh, okay. Das ist sehr poppig und sehr... Harry Styles auch sehr...
super Tipp.
Sehr,
glaube ich.
Guter Mensch, glaube ich auch. Ja.
Es sind wirklich, der vor allem Harry Styles verbindet ja ganz viele, ne? Die Queren, die Normalos, die Männer, die Frauen,
ja,
alle, der ist einfach für alle da und deswegen, da danke ich ihm dafür, dass er für alle irgendwie eine Identifikationsfigur ist, für die Mädels finden ihn hübsch, die Jungs würden gerne so sein wie er und einfach ein guter Songwriter, glaube ich, und super Typ.
Absolut.
Harry Styles.
Von mir kommt von den Ohio Players Love Roller Coaster. Kennt man.
Kennt man den Song,
kennt man, ja, auf jeden Fall.
Okay, muss ich gleich mal hören. Ja. Mach ich. Bilderbuch?
Ja, habe ich dieses Jahr live gesehen.
Ja. Ja. Ah ja, right, wo im?
Ding hier, Derby, Maifeld Derby.
Mhm. Ja. Bilderbuch, finde ich super Band, ja, super Jungs irgendwie und der Song heißt Bungalow. Guter Song. Gute Bassline. Ja,
find ich auch ein super toller Track. Sorry, hier rauscht hier, mein Handy rauscht hier rein. Jetzt wird es immer schlimmer zum Ende hin. Es tut mir so leid. Es kommt ein neuer Song vom Kid Cudi, Tequila Shots.
Tequila Shots.
Ja, Mann.
Mach mal das Ding hier aus,
ja. Ja, ich muss, Mann.
Guck mal, ich habe Flugmodus an, bei mir geht's. Dritter Song für die Liederliste, All-Time Classy. Eine der grandiosesten Bands aller Zeiten, halte ich fest. Die Eagles, habe ich schon live gesehen. Der Song heißt Take It Easy und war tatsächlich auf Hannas und meiner Hochzeit der Song, wo wir vom Altar zurückgelaufen sind, war Take It Easy von den Eagles.
Sehr emotional.
Das war eine freie Trauung, muss man sagen. Mhm. Ich bin Heide, so nennt man das, glaube ich. Ne? Ich bin nicht getauft. Und wir haben eine freie Trauung gemacht mit Friedel, Freund von mir, der uns getraut. Und der Song lief im Sommer auf der Kropsburg oben in der Pfalz mit schönem Blick. Und dann sind wir da weggelaufen, dann lief der Song. Seitdem habe ich eine sehr emotionale Bindung zu dem Song.
Okay, dann werde ich immer diese Bilder im Kopf haben, wenn ich das Lied höre. Wie du und deine Frau vom Altar weggelaufen sind.
Tequila Easy.
Sehr schön. Von mir kommt der letzte Song für heute von J.J. Cale, After Midnight.
Ah, gut. Guter Song.
Ist gut, ne?
Gut, habe ich auf Platte, die Nummer.
Ehrlich?
Ja.
Vinyl.
Mhm.
Ja, stark. Dann ist die Liste gefüllt. Entertainment, Erlebnis. Vom Pop-Up zur Erlebnisgastronomie. Ne? Ja, schön, dass ihr dabei wart. Das war quasi die vorletzte Folge für dieses Jahr. Oder beziehungsweise, wir sind uns noch nicht so hundertprozentig sicher, ob wir jetzt nach dem Gastbeitrag noch eine schaffen. Wir sagen es euch nächste Woche.
Ich denke schon.
Alles klar.
Wir machen eine Recap-Folge zwischen den Jahren, würde ich sagen.
Können wir machen.
Meine Geschäfte sind zu. Stimmt, Hagescholz auf. Ich habe Zeit.
Wir kriegen das hin. Wenn ihr noch irgendwelche Themenwünsche haben solltet für nächste Woche, dann sagt Bescheid.
Ja, genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu, was können wir antialkoholisches vielleicht auch zu Weihnachten mitbringen, oder gibt es einen tollen Punsch, euer Lieblingsgewürz, dann machen der Herr Down und ich machen spontanen, Markisblüte, also Muskatblüte gerne mögt, dann machen wir euch, sagen wir euch ad hoc einen Markisblüten-Punsch mit rum und Portwein.
So wird's gemacht.
Oder so.
Alles klar. Macht's gut. Bleibt gesund vor allem, gell?
Gute Woche. Bis Tschüss. Nächste. Tschüss.
Der Tisch ist gedeckt.
Oh, was gibt's denn Leckeres?
Bierchen gibt's. Frühstück.
Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
Ohne Mampf kein Kampf.
Karottschaums, Hübschchen, Apfelperlen.
Prost, Brot, Sahne, Meere, Glas Champagner dabei.
Tschüsschen.
Ich hab Flavor, also Kau und Schluck.